Willkommen bei Frickradio. Am Mikrofon begrüßt Sie Josef Heinz. Heute berichten wir aus dem Leben chronisch kranker Menschen. Bei uns zu Gast ist Jürgen Heutzinger. Er hat mehrere Nierentransplantationen hinter sich. Der gelernte Friseur konnte dadurch seinen erlernten Beruf nicht mehr ausüben und musste in Invaliditätspension gehen. Was Unterstützungsangebote betrifft, fühlte er sich alleingelassen. Der heute 38-Jährige musste mehrere Prozesse führen, um seine sozialrechtlichen Ansprüche geltend zu machen. Vor 4 Jahren gründete er den Verein Chronisch Krank. Im Frickradio-Interview spricht er unter anderem über die Neuregelung der Invaliditätspension und die Jobchancen chronisch kranker Menschen. Das Gespräch führten Christoph Dirnbacher und Sandra Knopp. Am Beginn des Interviews steht die Gründungsgeschichte des Vereins mit Sitz im oberösterreichischen Enns.
Herr Holzinger, wie kam es denn eigentlich dazu, dass Sie sich schlussendlich dazu entschlossen haben, den Verein Chronisch Krank zu gründen?
Mit meiner Selbstbetroffenheit eben durch die Dialysebehandlungen habe ich eben gesehen, dass ich Unterstützung brauche, wenn man aus dem Arbeitsleben rausgerissen wird, nicht mehr arbeiten gehen kann, ist natürlich, man hat seine Fixkosten zu zahlen. Ja, welche Unterstützung kriegt man jetzt? Wo kann man überhaupt hingehen? Und da habe ich mir gedacht, eigentlich müsste es so eine zentrale Anlaufstelle für Menschen, chronisch kranke oder beeinträchtigte Menschen geben, wo sie hingehen können mit jedem Problem, egal was es jetzt betrifft, ob das finanziell ist oder ob man einen bestimmten Ort sucht. Also eine zentrale Anlaufstelle.
Wo haben Sie denn Unterstützung gefunden?
Mein Vorteil war, dass ich psychisch doch sehr stark war und diese Wege gehen habe können. Das heißt, bei den Behörden ansuchen, stellen, Anträge ausfüllen, mich erkundigen, wo kriege ich welche Hilfe. Viele Menschen können das aber nicht, ja, weil sie eben durch ihre physische und psychische Situation einfach nicht in der Lage sind. Und da war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, hier muss man was machen, ja, und hier muss man Menschen unterstützen dabei.
Sie haben mehrere Studien inskribiert. Welches Wissen braucht man, um Menschen in einer solchen Ausnahmesituation eine wirkliche Stütze sein zu können?
Ja, es braucht, wie ich schon vorher gesagt habe, auch ein theoretisches Wissen, nicht nur die persönlichen Erfahrungen. Das heißt, wo man lernt, man muss lernen, wie man auch Hilfe koordinieren kann, wie man Menschen unterstützen kann, weil es soll ja Hilfe zur Selbsthilfe sein. Man soll ja nicht alles abnehmen, sondern man soll den richtigen Weg zeigen. Man muss natürlich auch wissen, was es gibt, welche Möglichkeiten das es gibt. Man muss sich in der Verwaltung auskennen, man muss die Verwaltungsregeln kennen, man muss die Gesetze kennen. Und daher ist ein theoretisches Wissen sehr wichtig. Ich habe eben Gesundheitssoziologie gemacht und auch Medizin. Der medizinische Hintergrund ist einfach, dass man sich auch in diese chronisch kranke Thematik auch besser rein versetzen kann und auch die Grundlagen dafür weiß und mit Menschen, die zu einem kommen, in einem Informationsgespräch auch dann weiß, okay, welche Erkrankung habe ich jetzt vor mir, welche Einschränkungen, Symptome begleiten diese Erkrankung.
Wie wichtig ist es, aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus, aus der Praxis erzählen zu können?
Naja, es ist sehr wichtig, auch irgendwo ein Verarbeitungsprozess für mich selbst, denke ich einmal. Jeder hat da andere Verarbeitungstechniken, wie er mit seiner Erkrankung fertig wird, weil eine chronische Erkrankung ja in dem Sinne nicht aufhört, es gibt ja kein Ende. Für mich ist es natürlich so, dass ich täglich betroffen bin oder konfrontiert bin mit Krankheit, mit Auswirkungen, mit Schicksalen. Das kann auch nicht jeder. Und das war eben auch so mein Grundgedanke, weil ich eben die Kraft habe dazu, möchte ich sie einfach Menschen, die sie vielleicht nicht haben, zur Verfügung stellen.
Wie wichtig ist für einen Verein wie Chronisch Krank die Öffentlichkeitsarbeit? Braucht man das, um Menschen tatsächlich helfen zu können?
Ja, die Öffentlichkeitsarbeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Missstände aufzuzeigen, es wirklich öffentlich zu sagen, was nicht stimmt. Wir haben auch festgestellt, dass es leider nicht viele Gruppen gibt, die das machen oder machen können. Wir haben uns entschlossen dazu, wir wollen das und wir sehen das sozusagen als Win-Win-Situation auch für die Medien, sozusagen, dass sie auch die Informationen erhalten, wo Missstände sind. Und es hilft uns natürlich bei der täglichen Arbeit für die Betroffenen, gewisse Verordnungen, Gesetze zu ändern oder auch individuelle Problemlagen zu lösen, indem dass man es öffentlich aufzeigt und somit auch gesunde Menschen konfrontiert mit Krankheitsgeschichten, mit dem täglichen Umfeld von einem chronisch Kranken.
Fallen Ihnen in dem Moment, wo Sie mir das erzählen, Beispiele ein, wo Öffentlichkeitsarbeit besonders gut geklappt hat?
die Wohnbeihilfereform in Oberösterreich. Wir haben ja jetzt einige Monate darum gekämpft, dass es eine Reparatur des Gesetzes gibt, weil es hätten sonst Menschen, die zum Beispiel alleinerziehend waren, also Mütter, alleinerziehende Mütter, die ihre Kinder zu Hause pflegen, weil sie behindert oder schwer krank waren und dafür Pflegegeld und erhöhte Familienbeihilfe bekommen, hätten jetzt keine Wohnbeihilfe mehr bekommen, weil sie kein Einkommen haben. Ja, das heißt, Pflegegeld und Familienbeihilfe wird nicht als Einkommen gerechnet und in Oberösterreich wurde das dann so geregelt, dass diese Menschen, die kein Einkommen haben, auch keine Wohnbeihilfe mehr bekommen. Das heißt, es hätte wieder die Schwächsten der Gesellschaft getroffen. Das konnten wir jetzt erfolgreich verhindern.
Gibt es, wenn Sie die Arbeit der letzten 4 Jahre Revue passieren lassen, Themenblöcke, die immer wieder auftauchen?
Ja, sehr häufig sind bei uns ist die Thematik des Ansuchens um den Behindertenpass, also die Einstufung der Invalidität. Hier gibt es halt eine massive Unzufriedenheit bei den Gutachtern. Wir haben Beispiele von, wo heute Fachärzte, Primarärzte Gutachten für betroffene Patienten schreiben und das Bundessozialamt das ablehnt, obwohl das ein Allgemeinmediziner befundet im Bundessozialamt. Das ist einfach nicht akzeptabel. Die Menschen beschweren sich einfach, dass man ihre Befunde nicht liest, sie nicht korrekt untersucht. Und das ist wirklich bei jedem zweiten momentan schon der Fall, der sich heute einstufen lässt. Weil es ja sehr wichtig ist, es geht um einen Kündigungsschutz, wenn man erwerbstätig ist, es geht auch um den Freibetrag für die Lohnsteuer und so weiter, also da hängt sehr viel dran und hier sehen sich die Menschen halt nicht korrekt behandelt und da gegen das kämpfen wir halt an, mit unseren Beiräten auch, also wir haben momentan 15 Rechtsanwälte, die unsere Mitglieder unterstützen, in manchen Bereichen kostenlos, so wie beim Pflegegeld. Hier ist es ja auch so, dass der Staat sagt, sie können sich selbst vertreten, also wenn sie nicht einverstanden sind mit der Einstufung des Pflegegelds, dann können sie selbst klagen, sie brauchen keine Rechtsvertretung, es wird auch keine bezahlt, auch wenn sie gewinnen, ersetzt ihnen der Staat nicht die Kosten. Das ist natürlich für Menschen, die ein Pflegegeld benötigen und schwer krank sind und behindert sind, ja fast unmöglich zu schaffen, ein Verfahren, eine Klage gegen die Pensionsversicherungsanstalt zum Beispiel, selbst zu führen. Und da unterstützen wir mit Rechtsanwälten kostenlos.
Ist das aus Ihrer Sicht eine gute Idee, ein solches Verfahren ohne Rechtsbeistand durchziehen zu wollen?
Also wir können da keine Empfehlung aussprechen. Also wir sagen schon ganz konkret, wenn man gegen die PVA, egal ob das die E-Pension ist oder auch das Pflegegeld ist, klagen muss, dann unbedingt mit Rechtsvertretung, weil man ja selbst als Betroffener, als Laie im juristischen Bereich ja den Zugang gar nicht hat und gar nicht weiß, wie soll ich überhaupt argumentieren, was ist eigentlich wichtig. Daher empfehlen wir unbedingt Rechtsbeistand. Ja. Und da sind natürlich alle Behindertenorganisationen da aufgerufen, auch von uns, da zu unterstützen, ihre Mitglieder. Das ist ganz, ganz wichtig.
Was fällt denn eigentlich unter dem Begriff chronisch krank und wie schwer ist es, so eine inhomogene Gruppe zu vertreten?
Eigentlich nicht. Wir wissen laut Statistik Austria aus 2007, dass wir ungefähr 64,8% der Österreicher haben, die mindestens eine chronische Erkrankung haben. Also es ist sehr, sehr häufig. Natürlich ist es sehr heterogen, diese Gruppe, aber man muss natürlich sagen, die sozialen Begleiterscheinungen sind relativ gleich. Egal, ob ich jetzt herzerkrankt bin oder lungenerkrankt bin oder irgendeine andere Erkrankung habe und nicht arbeiten gehen kann, also die sozialen Probleme sind oft dieselben. Der Jobverlust ist ein wesentlicher Punkt bei den sozialen Problemen. Was auch noch immer ein Problem ist, ist eben die geringen Einnahmen, wenn man heute zum Beispiel Krankengeld bezieht oder nach der neuen E-Pension-Regelung das Rehabilitationsgeld, weil das ja um die 40-50% weniger Einkommen bedeutet. Das heißt, man hat seine Fixkosten und weiß dann oft nicht, wie soll man jetzt von heute auf morgen seine Fixkosten bestreiten. Also wer unterstützt einen dabei? Wo muss ich ansuchen? Wo muss ich hingehen? Also das ist ein Faktum oder ein Bereich, mit dem wir sehr, sehr oft konfrontiert werden.
Kommen wir nun zur Invaliditätspension. Wie stehen Sie zu den jüngsten Neuregelungen bei den Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspensionen?
Die Erfahrungen, die wir bis jetzt gemacht haben und das, was wir in Zukunft erwarten, schaut jetzt noch nicht so gut aus. Das Hauptproblem, was wir jetzt einmal sehen, ist diese Zwangsrehabilitation. gerade auch im psychischen Bereich. Wir haben jetzt bei den Invaliditätspensionistinnen momentan die meisten, die jetzt neu in Pension gehen, bei den psychischen Erkrankungen. Burnout zum Beispiel ist immer wieder ein Thema. Diese psychischen Erkrankungen lassen sich aber sehr schwer fassen, oft sehr schwer diagnostizieren oder erst sehr spät diagnostizieren. Das heißt, hier ist jetzt so, dass wenn heute der Patient, ein Antragsteller für eine Pension, einen Psychiater, deren Aufforderung nicht nachkommt, irgendwelche Psychopharmaka zu nehmen, dann hat er eventuell das Risiko oder auch sehr stark das Risiko, wenn er sozusagen die Mitwirkungspflicht, so nennt das die PVA oder das AMS, verletzt, das ganze Geld, das Rehabilitationsgeld zu verlieren. Das heißt, man verordnet Zwangsmedikamente eigentlich, weil wenn ich die Medikamente nicht nehme, gerade im Psychopharmaka-Bereich, dann kann mir das Rehabilitationsgeld entzogen werden. Das ist eine unheimliche Macht für das AMS und für die PVA, weil da geht es um Existenzen. Und das ist auch ein Boden, wo sich die Willkür einfach vermehren kann, weil es hängt an den einzelnen Case Manager des AMS oder PVA, der das überhat und diese Maßnahmen ergreifen kann.
Das heißt mit anderen Worten, der Betroffene kann Medikamente nicht verweigern, weil er dadurch Gefahr läuft, die Ansprüche zu verlieren?
Er muss den Therapievorschlag befolgen, beziehungsweise nach der Reha, wenn jetzt der Gutachter oder der Arzt sagt, so die Reha ist jetzt abgeschlossen, dann muss er damit einverstanden sein, egal wie es ihm jetzt geht. Wenn der Gutachter der Meinung ist, Sie sind gesund, dann sind Sie gesund. Und wenn Sie sagen, Sie sind nicht gesund, dann haben Sie das Risiko, das Rehabilitationsgeld zu verlieren und sofort ans AMS verwiesen zu werden.
Gibt es da schon erste Betroffene, die bei Ihnen mit einer solchen Problemlage anfragen?
Ja, das haben wir bereits. Bis jetzt haben wir halt versucht, mit dem AMS hier eng in Kontakt zu treten. Es ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, weil man heute als Betroffenenorganisation in der Regel nicht zugelassen wird in solchen Verfahren oder nicht angehört wird. Aber auf Kulanzweg ist es uns bis jetzt zumindest geglückt, hier eine Lösung zu finden. Nur die Belastung für den Betroffenen an sich, für den kranken Menschen, ist natürlich enorm. Vorher war es ja so, dass wenn ich eine befristete Pension erhalten habe, dann habe ich zumindest einmal 1-2 Jahre meine Reha machen können, ärztliche Versorgung zu genießen zu können, und dann erst hat sich die Frage der Weitergewährung gestellt. Jetzt ist es aber so, wenn jetzt der Gutachter meint, die Reha ist abgeschlossen, dann verweist er an das AMS und ich muss mich unterordnen den Case Manager und muss dann das befolgen, was mir dieser Case Manager vorschlägt an Arbeit. Ja? Wenn ich das nicht mache, ja, dann habe ich eben das Risiko, das Geld zu verlieren.
Wie viel Wissen herrscht unter den Betroffenen bezüglich der Neuregelung?
Also die Betroffenen wissen darüber noch sehr, sehr wenig. Die meisten glauben, es ist generell abgeschafft worden, diese Invaliditätspension. Diese Gerüchte kursieren halt einfach. Die Menschen sind natürlich verunsichert, weil die Informationen auch nicht sehr offen gehalten werden. Also auf Anfragen bekommt man auch immer wieder auch mehrdeutige Auskünfte. Also es ist auch im AMS noch sehr, sehr schwierig, da konkrete Aussagen zu erhalten. Es ist eher so, mir kommt es öfter so vor, wie wenn es Learning by Doing wäre, auch bei den Ämtern. Man versucht halt jetzt einfach, wie es am besten klappt, wie man es halt in der Praxis umsetzen kann, auf Kosten der Beeinträchtigten natürlich.
Wie geschult sind AMS-Mitarbeiter, was Arbeitssuchende angeht, die chronisch krank sind?
Das AMS hat eben die Aufgabe, einen Job zu vermitteln. Das ist die Hauptpriorität. Bis jetzt war es jetzt so, dass das AMS ja in dem Sinn keinen Bezug zu kranken Menschen gehabt hat. Diese Aufgabe ist ja neu für das AMS, kranke Menschen zu vermitteln, beziehungsweise frisch rehabilitierte Menschen zu vermitteln. Wir wissen nicht, wie die Schulungen in dem Bereich vom AMS jetzt auch angeschlossen wurden. Also ist uns unbekannt. Wir wissen nur eines, dass wenn wir Befunde versuchen vorzulegen beim AMS, um zu erklären, die Situation des Patienten oder des Arbeitssuchenden jetzt, wird uns immer wieder gesagt, diese Befunde interessieren das AMS nicht.
War Ihrer Meinung nach die E-Pension früher auch eine Art Rettungsanker für jene, die sonst am Arbeitsmarkt keine Chance mehr gehabt hätten?
Ich würde es weniger als Rettungsanker bezeichnen. Es war eher so, dass wenn ich heute krank war, übergangsmäßig krank war jetzt, dann hatte ich zumindest die Möglichkeit in diesen ein, zwei Jahren mich zu rehabilitieren. Der Druck war nicht so stark, wieder in den Arbeitsmarkt zurückgepresst zu werden. Vor allem ist ja das Problem, die Umschulungen, die ja auch den AMS eine Menge Geld kosten, die zu finanzieren. Ja. Und wenn wir uns erinnern, was das AMS oft anbietet an Umschulungen, wo man sich auch dann nach dem Sinn fragt, ja, ob das wirklich für den Patienten oder für den Wiedereinsteiger überhaupt einen Sinn hat, solche Leistungen zu konsumieren, es kostet eine Menge Geld.
Sollen ja die Leute länger im Arbeitsleben gehalten werden, gleichzeitig steigen ja die Arbeitslosenzahlen. Gibt es eigentlich dann diese Arbeitsplätze, die es bräuchte, gerade für die Zielgruppe?
Also diese Thematik beschäftigt uns ja auch schon lange. Wenn heute so ein genannter Wiedereinsteiger, also nach der Rehabilitation und vielleicht auch nach Umschulung, dann ist er vielleicht 2-3 Jahre weg vom Arbeitsmarkt, kommt dann in den Arbeitsmarkt zurück und versucht sich vorzustellen bei einem Unternehmen. Natürlich ist das Unternehmen interessiert, was war in den letzten 3 Jahren. Wie man weiß, die Arbeitslosenquote ist hoch und den Unternehmen ist es natürlich auch lieber, sie stellen jemanden Gesunden ein und nicht jemanden, der was gerade jetzt 3 Jahre vom Job weg war, schwer krank war vielleicht. Und hier ist natürlich auch immer wieder Problematik da, dass die Menschen dann wieder zurück verwiesen werden ans AMS und der Kreislauf beginnt vom Neuen. Ja. Also wieder eine Umschulung. Es ist ein Kreislauf und dann der Ende vom Kreislauf ist dann der, dass die Menschen dann erst recht in Pension geschickt werden, weil sie einfach nicht vermittelbar mehr sind. Man hat aber in dieser Zwischenzeit von diesem Kreislauf ja enorme Kosten verursacht durch Umschulungen, Reha und Sonstiges. Ja. Also das muss man auch hinterfragen, ob das sinnvoll ist.
Was würden Sie denn für sinnvoll halten oder welches Modell fänden Sie sinnvoll?
Wichtig wäre, mit dem Patienten eine Lösung zu finden, gerade auch im Rehabilitationsprozess. Also keine Zwangsreha, sondern mit dem Patienten als Arzt, als Gutachter einen Weg zu finden, was braucht jetzt der Patient wirklich. Ja? Also da kommt es natürlich darauf an, in welchem Bereich er eingeschränkt ist. Aber hier den Weg gemeinsam zu beschreiten und nicht hier Repressalien zu machen, Drohungen aufzustellen, das ist kontraproduktiv. Das wissen wir auch aus Studien aus Deutschland, dass das immer nach hinten losgeht. Wenn man diese Menschen auch noch unter Druck setzt, in dieser Reha-Zeit, zum Beispiel, ich nehme jetzt wieder das Beispiel eines Burnout-Patienten her, der ausgebrannt ist, ja, der eigentlich jetzt Ruhe braucht, sich wieder aufzufüllen, neue Energie zu tanken, und der Mensch wird nach 2-3 Wochen aus der Reha kommen, zum AMS verwiesen, beziehungsweise kommt vom Krankenhaus, vom stationären Aufenthalt zur Krankenkasse und fragt dann um Therapien. Und dann ist es ja auch so, dass heute ja lange Wartelisten existieren, gerade bei Psychologen oder auch bei Physiologen, also dass sie heute ein halbes Jahr warten muss, bis sie überhaupt eine Therapie weiterführen kann. Und das ist für einen Menschen, der in einer schweren Krise gerade war, ja, oder ist, natürlich unheimlich schwer, dass er hier, wenn er hier ein halbes Jahr warten muss, bis er dann wieder eine weitere Therapie hat oder eine laufende Therapie hat. Ein wesentlicher Punkt ist auch das Einkommen. Jetzt ist es ja so, beim Rehabilitationsgeld, das bekommt man nur 12-mal im Jahr ausbezahlt. Das heißt, es fallen die Sonderzahlungen, was ein Invaliditätspensionist früher gehabt hat, weg. Das heißt, diese Menschen müssen mit rund 800 Euro im Monat auskommen und diese Menschen sind aber auch, die sind nicht nur armutsgefährdet, sondern sind in der Armut. Mit 800 Euro leben, das ist ja fast nicht machbar. Das ist aber genau so jetzt vorgesehen. Ja, man kriegt keine Sonderzahlungen mehr. Das heißt, man muss im Monat mit rund 800 Euro Auskommen finden, egal wie hoch die Fixkosten jetzt waren. Also da nimmt keine PVA Rücksicht auf das. Man muss mit diesem Geld funktionieren.
Welchen Zusammenhang gibt es Ihrer Erfahrung nach zwischen dem Alter und chronischen Erkrankungen?
Also das sehe ich eher unabhängig. Also es gibt natürlich bei bestimmten Erkrankungen den Zusammenhang mit dem Alter, aber es gibt natürlich auch immer wieder, man weiß, diese modernen Erkrankungen einfach vom Stoffwechsel, Diabetes und so weiter, die fangen heutzutage schon sehr, sehr jung an zu wirken. Auch Herzerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen beginnen heute schon in frühen Jahren, Blutdruckerkrankungen, ja, Kreislauf. Also es ist sehr unabhängig und es ist sehr individuell zu sehen. Also es gibt sehr viele junge Menschen, auch mit Haltungsbeschwerden, Allergien, die da schon reinfallen und auch oftmals eben gerade aufgrund dieser Erkrankungen arbeitsunfähig werden.
Was braucht es denn aus der Sicht einer betroffenen Organisation, um ältere, aber auch jüngere chronisch Kranke im Erwerbsleben zu halten?
Die Prävention ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Viele Gebietskrankenkassen gehen ja auch den Weg oder Krankenkassen oder versuchen den Weg zu gehen der Prävention. Umsetzen tun sie es aber leider sehr, sehr spärlich. Was ein wesentlicher Faktor dabei ist, ist, dass das eigentlich noch nicht angekommen ist, oft in diesen rechtlichen Grundlagen der Kassen, dass für Prävention ein Geld da sein muss und dass man Rücklagen auch für Prävention ausgeben kann. Also das ist einmal ein wichtiger Faktor, dass man natürlich auch die Menschen aufklärt und ihnen sagt, zum Beispiel im Bereich Ernährung, im Bereich Bewegung, was ist wichtig für einen, die Vorsorgeuntersuchungen und so weiter. Also da gibt es ein ganzes Programm, was man im Vorfeld schon alles machen kann, um die Menschen hier im Arbeitsleben zu halten. Was aber wir auch noch als ganz wichtigen Punkt sehen, ist eben die Einkommenssituation, gerade bei Invaliditätspensionisten. Es ist ja so, dass wir hier fordern, dass Menschen, die Invaliditätspension sind und eine Ausgleichszulage dazu bekommen, das trifft oft sehr junge Menschen, die zu wenig Monate gearbeitet haben, bevor sie krank oder eine Behinderung erhalten haben und die sehr, sehr wenig Pension haben, um die 500 Euro im Monat, die erhalten dann 300 Euro ungefähr Ausgleichszulage. Und für diese Menschen fordern wir hier, dass man den Arbeitsmarkt in dem Sinn öffnet, dass sie zumindest geringfügig oder bis zur Geringfügigkeitsgrenze dazu verdienen dürfen, ohne dass ihnen die Ausgleichszulage gleich wieder abgezogen wird. Weil viele Präventivmediziner sagen ja auch, und gerade auch in der Reha ist es so, dass wenn man Menschen wieder eingliedern möchte ins Erwerbsleben, in die Erwerbsarbeit, nach einer langen Krankheitspause, nach den Erwerbs- und Möglichkeit der Erwerbsarbeit, ist es wichtig, dass man die Menschen wieder langsam an die Erwerbsarbeit heranführt. Das heißt, in der stundenweise Arbeiten wäre ganz wichtig, diese Regelmäßigkeit wieder zu lernen und natürlich der Aspekt, dass man auch ein Geld dazu verdienen kann, weil diese Menschen sind nicht nur an der Armutsgrenze, sie leben in Armut. Wir wissen, wie hoch die Lebenserhaltungskosten sind und die steigen weiter. Und man muss natürlich dafür sorgen, dass diese Menschen auch mit ihren Einkommen ein Auskommen finden.
Was bräuchte es denn, wir haben jetzt über Prävention gesprochen, aber was bräuchte es denn eigentlich für Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt, für die Reintegration zum Beispiel?
Ja, diese Reintegration ist ja ein sehr heikles Thema, weil es da eben gewisse Voraussetzungen braucht bei Unternehmen. Es kommt natürlich immer darauf an, welche Erkrankung habe ich. Ja, aber wenn ich jetzt ausgehe von körperlichen Erkrankungen, da kann ich den Arbeitsplatz ja so adoptieren lassen und versuchen. Hier gibt es auch Förderprogramme vom Bundessozialamt, die hier unterstützen. Natürlich alles einkommensabhängig bzw. auf Vermögen schauend, ja. Ein wesentlicher Faktor, gerade bei den psychischen Erkrankungen, ist ja auch der Druck. Und wenn ich heute wieder einsteige, dann brauche ich einen Arbeitsplatz, wo ich einmal die Chance habe, mich langsam wieder in das Unternehmen zu reintegrieren. Ja, das heißt nicht Vollzeit. Ja, sondern es müsste einmal ein Modell gefunden werden, wo ich sage, ich fange geringfügig an und arbeite mich hoch, wieder mit den Stunden je nach Befindlichkeit, weil es bringt nichts, wenn dann der Rückfall da ist und ich dann wieder ausfalle für lange Zeit. Natürlich ist dann die Problematik, ja, wer zahlt dann den restlichen Lohn, wenn ich jetzt geringfügig arbeite zum Beispiel oder nur geringfügig arbeiten kann jetzt in der ersten Zeit. Und da müsste es eben einen Ausgleich geben, ob das jetzt die BVA oder das AMS leistet, da gäbe es sicher Möglichkeiten. Aber das ist eben auch jetzt noch immer das Problem, weil nach der Rehabilitation ist es halt so, für die BVA und für das AMS ist man wieder gesund. Der Patient selber wird da in diesem Verfahren nicht wirklich angehört. Ja? Man schaut auf die Befunde. Man ist ausgeliefert dem Gutachter, je nachdem ist man den Behörden dann oder den Ämtern dann ausgeliefert und das AMS wird sie dann vermitteln als Vollzeit, obwohl sie vielleicht selber gar nicht bereit sind für Vollzeit und dann irgendwann nach kurzer Zeit einen Rückfall erleben.
Eine Frage noch zum Schluss. Wenn ich Sie in 10 Jahren wieder einladen würde, was müsste bis dahin passiert sein, damit Sie sagen, mit der Entwicklung der letzten 10 Jahre, bin ich zufrieden?
Ein wesentlicher Punkt wäre, dass man nicht mehr den Hauptaugenmerk jetzt, wenn ich von den Behörden ausgehe, auf die juristischen Vorgaben der übergeordneten Instanzen Rücksicht nimmt, sondern wirklich die medizinische und soziale Notwendigkeit beachtet. Denn momentan ist es so, und das sind unsere Erfahrungen aus dem Sozialministerium, wo wir jetzt auch öfter in Arbeitsgruppen dabei sind, dass hier die juristischen Vorgaben das Einsparen, die Verwaltungsausgaben am meisten zählen und die medizinische Notwendigkeit hinten angestellt ist. Also ich würde mir wünschen, dass wieder der Mensch im Vordergrund steht, der das Ganzheitliche gesehen wird und nicht immer nur auf die Kosten zu schauen.
Apropos Kosten, Sie waren ja auch derjenige, der die Einsparungen oder die prognostizierten Einsparungen in Bezug auf die Neuregelung der E-Pension recht kritisch betrachtet hat. Warum denn das?
Oder wir sehen das ja auch, dass hier das AMS geht ja momentan davon aus, beziehungsweise das Sozialministerium, dass eine Umschulung notwendig sein wird. Aus unserer Erfahrung her ist, das wird das sicher nicht gegeben sein, weil eben durch diesen Kreislauf, den ich vorher schon erwähnt habe, also Reha, Umschulung, dann Arbeitgeber wieder zurück ans AMS, wieder Umschulung, die Kosten massiv steigen werden. Und man rechnet jetzt so ungefähr mit 300 Millionen Euro im Jahr vom AMS Kosten. Also wir denken eher das Doppelte. Und man rechnet ungefähr mit 700 Millionen Einsparungen vom Sozialministerium. Also wenn man das zusammenzählt, dann sieht man, dass da nicht viel überbleibt. Ja. Also wir glauben eher, dass das mehr kostet und vor allem die Betroffenen viel mehr belastet.
Wie oft sind aus Ihrer Erfahrung heraus die österreichischen Arbeitgeber, wenn es darum geht, jemanden, der chronisch krank ist, wieder einzustellen?
Hier gibt es klare Altersdifferenzen. Das heißt, bei Jüngeren haben wir hier größere Erfolge als bei Älteren, wie es auch schon generell bei den Arbeitslosen ist. Ja. Wir versuchen da immer auch zu vermitteln und auch ganz wichtig ist das Aufklären vom Arbeitgeber. Was heißt diese Erkrankung jetzt im speziellen Fall? Was sind da Symptome dabei? Also welche Auswirkungen hat das am Arbeitsplatz? Weil hier lässt sich dann schon sehr viel Missverständnis oder irgendwelchen Problematiken, die man glaubt, auf einen zukommen zu sehen, zu lösen. Das Hauptaugenmerk ja dieser Reform war ja die Einsparung. Das heißt, Sozialminister Hunsdorfer wollte weniger Pensionisten haben. Wir kennen das ja auch schon bei den Arbeitslosen so, dass wir geringere Arbeitslosenzahlen haben und oft nicht dazu gesagt wird, dass wir so und so viele in Umschulungen haben. Dasselbe Spiel spielen wir jetzt mit den Invaliditätspensionisten, Berufsunfähigkeitspensionisten. Hier sagen wir, okay, wir haben jetzt weniger Pensionisten, ja, aber es sagt niemand dazu, dass diese alle in Umschulungen sind. Also Kosten verursachen die ja gleich, ja, nur die Statistik ist eine andere. Also Wahlkampf, rhetorisch oder politisch kann man das natürlich ganz anders verwerten und kann sagen, ich habe mein Wahlversprechen gehalten, wir haben weniger Pensionisten, den Menschen geht es besser. Aber dass sie in Umschulungen sind, das ist die zweite Wahrheit und die wird immer wieder verschwiegen.
Sie hörten eine Sendung von Christoph Dernbacher und Sandra Knopp. Nächste Woche widmen wir uns Sonderschulen AD. Margarete Endl erforscht den schmalen Grat zwischen Förderung und Überforderung und fragt nach, wie eine Schule für alle aussehen kann. Am Mikrofon verabschiedet sich Josef Heinz.